Dankeschön, liebe Geschwister. Ihr steht, dann beten wir jetzt doch. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir so vertrauensvoll zu dich rufen, singen und dich ansprechen dürfen. Wir brauchen dich. Herr, diese Abhängigkeit, die ist dir wohlgefällig. Du möchtest, dass wir dich brauchen und dass wir auch die Gnade, die du geschenkt hast, annehmen. Herr, segne du uns, dass wir uns ganz auf dich ausrichten, uns abhängig von dir machen, damit wir nicht uns verirren von dir. Segne du diese Bibelstunde, segne den Text, dass wir den richtig verstehen und dein Name sei verherrlicht. Amen. Ja, wir sind in den Timotheusbrief. Wir kommen heute zum Abschluss, den letzten Abschnitt. Es gab ja mit ein bisschen Pausen dazwischen. Deshalb vielleicht ist auch einiges jetzt nicht mehr so präsent, was wir in den letzten Bibelstunden hatten. Ich werde nur einen ganz kleinen Rückblick machen und nur aus dem 4. Kapitel. Also das sind die letzten Anweisungen und Wünsche des Apostel Paulus. Ab Vers 9, das ist unser Text. Und Paulus, so mal wie zur Erinnerung, Paulus, als er nach Saulus war, war ein Eiferer für Gott, aber ohne persönliche Erkenntnis Gottes. Er kannte Gott nicht persönlich. Und als Jesus Christus ihm begegnet, dann ist er erstmal erschrocken, fragt, wer er ist. Und nach der Antwort, die er dann bekommt, fragt er, was befiehlst du mich zu tun? Und daran hat er sich sein Leben lang festgehalten. Er hat an den Befehlen seines Herrn festgehalten und aus einem Saulus, der ja auf seine Vorzüge, auf seinen Status so stolz war, hat das alles verworfen, hat das für Müll gerechnet. Und jetzt hat er eine ganz andere Einstellung. Und dieser Eiferer für Gott, aber ein Rebell gegen Gott, wird zu einem treuesten Diener und zu einem großen, nicht nur Vorbild, sondern er erzieht Diener und zwar mit seinem Vorbild jetzt. Und das ist, worauf ich heute besonders wollte Acht geben, denn Paulus weiß, dass ihm wenig Zeit geblieben ist. Er weiß ungefähr, wie das Ende seines Lebens aussehen wird, weil das haben schon einige erlebt. Deshalb war das für ihn alles ziemlich klar, wie das ausgehen könnte. Und trotzdem schauend auf sein Ende, schaut er auf das Ergebnis und er schaut auf die Belohnung. Und ich lese jetzt aus 2. Timotheus 4, 6 bis 8, wo Paulus einmal in der nahen Zukunft sehend, dass sein Ende da ist, schaut er noch einmal zurück und spricht, wie er sein Lebenslauf, sein Wandel selbst einschätzt. Und das ist interessant. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Das kann für uns vielleicht heute etwas so klingen, naja, der Paulus hat sehr hohe Meinung von sich. Das ist es nicht, weil man Paulus kennt und wir kennen den. Wir haben ja viel Evangelien, viele Briefe von ihm, sein Verhalten, seine viele Leiden. Denn wissen wir, er spricht jetzt ganz nüchtern über die Zeit seines Dienstes für den Herrn und den Gemeinden, schaut er zurück und er weiß, seine Zeit ist gekommen. Später wird er dem Timotheus zweimal sagen, beeile dich. Gerade aus dem gleichen Grund, weil er weiß, die Zeit ist ihm wenig geblieben. Und hier sagt er, ich habe den guten Kampf gekämpft. Sehen wir das auch so? Wenn nicht, dann müssen wir mal lesen, wo er einmal sagt, lass mich einmal töricht sein, nach eurer Art mal erzählen aus meinem Leben. Und dann erzählt er, wie viel mal er Schläge bekommen hat, wie viel er unter Räuber war, Schiffbruch und so weiter. Und dann sehen wir, das war sein Kampf, so hat er gelebt, der den Lauf vollendet. Ab dem Punkt, wo Jesus Christus ihn auf dem Weg nach Damaskus begegnet ist und jetzt, wo er das Ende sieht, weiß er, dass er diese ganze Zeit nie abgewichen ist, den Weg und den Dienst konkret und sehr getreu dem Herrn getan hat. Davon kann er sagen, den Lauf vollendet. Er sieht schon, er hat den vollendet. Er hat zwar noch was zu bestehen, darüber werden wir weiter reden, weil er das schreibt, aber sieh, den Glauben bewahrt. Er schreibt an Kapitel davor, dass manche Schiffbruch erlitten haben im Glauben. Er hat den Glauben bewahrt. Und das resultiert in einer Gewissheit, die er gleich im 8. Kapitel hier sagt. Von nun an liegt mir die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Er ist sich so sicher in seinem Glaubensweg und das ist gut so. Wir sollen eine Heilsgewissheit haben. Wir sollen auch eine Beziehung zu Gott so haben, dass wir wissen, wie Gott unseren Dienst beurteilt. Das ist nicht einfach, also ich würde mich nicht trauen, sowas zu sagen. Ja? Aber dass Paulus das macht, das hat schon für uns einen sehr großen Wert, denn er hat den Dienst so getan, dass er im Angesicht seines Todes sagen kann, so ist mein Weg verlaufen. Aber was er hier sagt, ist für uns wichtig. Es liegt mir die Krone der Gerechtigkeit bereit. Was meint ihr? Wer kann noch so sagen? Oder für wem liegt noch die Krone bereit? Für Petrus? Vielleicht? Wisst ihr, was er weiter sagt? Habt ihr aufgepasst? Für alle. Aber nicht ganz für alle. Für alle und eine Bedingung, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Für die ist das in den Augen Paulus ein Faktum. Das ist sicher. Die Jesus Christus lieben und ihm dienen, für die wird auch die Krone bereit sein. Das ist eine feste Zusage und die kann auch uns großen Mut machen. Was er hier noch sagt, diese Krone, ja, die Gerechtigkeit, wird ihm der Herr, und dann bezeichnet er ihm, wer der ist, dieser Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag zu erkennen. Der gerechte Richter ist der Herr. Wir sind ja mehr gewohnt zu sagen, Jesus Christus unser Erlöser, unser Retter. Aber ist er unser Richter? Kommen Gläubige im Gericht? Ja oder nein? Ihr Jungen, habt ihr Angst vor das Gericht, in dem ihr kommen werdet? Nein. Gut, ins Gericht kommen wir nicht, aber gerichtet werden wir. Einmal beim Richterstuhl Christi. Und ich habe so nachgedacht diese Tage, ja, ehe die Entscheidung sozusagen für uns fest ist, ob wir bei der Entrückung dabei sind, wird ja auch sozusagen gerichtet. Denn wir haben viele Bibelstellen, wo gesagt wird, diese kommen im Himmelreich nicht rein. Das ist nicht von der Welt gesprochen, das ist die Sünden machen in der Gemeinde, von denen es auch klar gesagt nicht. Ist das ein Gericht? Na klar, da ist eine Entscheidung gefallen. Deshalb, er ist unser Richter. Gott sei Dank werden wir nicht, wenn wir treu bleiben, wenn wir die Erscheinung lieb haben, werden wir nicht vor dem weißen Thron gerichtet werden. Das steht fest. Wir werden viel früher mit dem Herrn schon vereint sein. Aber er richtet unser Leben, er beurteilt das. Steht es geschrieben, dass für jedes Wort wir antworten werden müssen? Das ist auch sozusagen, das ist sein Recht, das wird er machen. Und deshalb ist er so gewiss, die Krone, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zu erkennen wird. Es ist so gut, wenn der Richter uns auf seine Seite sieht und uns nicht ins Gericht schickt, wo auch ein Verdammnis eventuell dabei rauskommen kann, sondern die Krone zuerkennt. Und da ist er sich so sicher. Und dann sagt er, nicht aber mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Diese Einstellung, die Paulus hat, die Erkenntnis erstmal hat er. Und dann hat er auch diese Einstellung, die hat ihn gerade durchgetragen durch die ganze Gefängnisse, all die Nöten, die er gehabt hat. Er sagt ja, er war unter Räuber, aber auch unter falschen Brüdern. Er kannte das alles. Und diese Grundlage, diese feste Zuversicht, wenn er den Herrn liebt, dann liebt der Herr ihm und dann bereitet er ihm auch die Krone vor. Das ist ein sehr wichtiger Punkt auch für unser Leben. Aber bevor der Apostel Paulus, davor hat der Apostel Paulus den Timotheus noch gesagt, und das nehmen wir jetzt, das, was ich jetzt gerade erläutert habe, sagt Paulus den Timotheus, damit er ermutigt wird. Und jetzt lese ich die erste Verse im Kapitel 4. Daher bezeuge ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seiner Reiches willen. Hier kommt wieder seine Erscheinung. Wisst ihr, die Erscheinung Jesu ist so wichtig. Auf was warten wir? Warten wir auf die Erscheinung Jesu Christi. Wisst ihr, wenn Jesus Christus erscheint, dann ist unser Pilgerlauf hier. Und all das, was uns hier in dieser Welt vielleicht gar nicht gefällt, wenn wir Gott lieben, wird uns vieles hier nicht gefallen. Wird das ganze Leid, Kriege, alles wird ein Ende haben, zumindest für uns, die er zu sich nimmt. Und das ist der gewaltige Punkt. Das ist die Erlösung. In der Bibel wird gesagt, in der Offenbarung, eure Rettung, eure Erlösung ist nahe. Haltet durch, haltet fest. Und das sagt er ihm. Und warum sagt er ihm das jetzt? Dass er ihm ernstlich vor dem Angesicht Gottes und Herrn Jesus Christus jetzt ermahnt, verkündige das Wort. Das Wort verkündigen ist so wichtig, damit Menschen Gott kennenlernen, die Erlösung kennenlernen und sich retten lassen. Und das bei gelegener oder ungelegener Zeit. Und dann sagt er den Grund dafür. Denn es wird die Zeit kommen, da werden sie gesunde Lehrer nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen. Also die Zeit wird kommen, sagt Paulus. Heute leben wir mittendrin. Die Zeit ist da. Heute, wenn ihr nur im Netz geht, da wird so viel Ohrenkützel getrieben von den Prediger. Unendlich. Also die Zeit ist da. Und dann kommt der Vers 5, sagt er danach, du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk des Evangelisten, richte deinen Dienst völlig auf. Völlig ausrichten soll er seinen Dienst. Und das ist ein Aufruf. Und dann kommt das, was ich davor gesagt habe. Dann bringt er sich als Beispiel, wie er denkt, wie er lebt am Ende der Zeit. Und jetzt hat er ihm diese letzte Ermahnung ans Herz gelegt. Und jetzt kommen Anweisungen und einige Bitten hat er an ihm gerichtet. Wir sind jetzt bei dem Text von heute, Vers 9, 2. Timotheus 4, Vers 9. Und das beginnt, beeile dich. Ich habe schon gesagt, das wird zweimal kommen. Er wird ihm zweimal sagen, beeile dich. Beeile dich, bald zu mir zu kommen. Und was ist der Grund? Hat er Angst oder gibt es andere Gründe? Ich glaube nicht, dass das die Angst ist. Paulus hat schon so viel Erfahrung mit allem Möglichen und sein Vertrauen ist auf Gott. Denn der Vers 10, kommt mit ein Denn. Und dieses Denn ist dann auch zum Teil die Erklärung, warum Timotheus sich beeilen soll. Denn Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat und ist nach Thessalonich gezogen. Crescens nach Galatien, Titus nach Dalmatien. Er erzählt hier oder berichtet ihm, dass einer ist, hat ihn verlassen und der Grund, er hat die Welt lieb gewonnen. Was würden wir sagen, wie muss man es verstehen? Ist er vom Glauben abgefallen? Nicht unbedingt. Der kann ein Christ sein, der, ja, wie Elia mal gesagt hat, wie lange wollt ihr auf beiden Knien hinken? Es könnte sein. Vielleicht hat er auch ganz verlassen. Steht nicht geschrieben, wir lassen es. Aber er hat die Welt lieb gewonnen, das ist eindeutig. Also seine Interessen sind nicht nur allein dem Dienst und dem Evangelium gewidmet. Und dann werden noch zwei erwähnt, die auch gegangen ist. Und dann Vers 11, nur Lukas ist bei mir. Diese Aussagen sprechen davon, Paulus hatte ja sehr viel zu tun. Zu ihm kamen ständig Menschen, er hat ihnen geholfen, hat getröstet, hat gepredigt. Und jetzt sind einige Helfer selbst gegangen. Manche hat er vielleicht, die zwei hat er vielleicht auch gehen müssen lassen, weil sonst wo eine Not und Arbeit ist. Nur Lukas ist bei mir. Und deshalb bittet er, dass Timotheus kommen soll. Und wir werden gleich sehen, er sorgt sich nicht nur, dass Timotheus alleine kommt, er will noch jemanden haben, dass Timotheus ihn mitbringt. Und dann sagt er, nimm Markus zu dir und bring ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Das ist eine interessante Erinnerung. Wenn wir wissen, dass es mal eine Trennung mit dem Markus gab und jetzt wird er eigentlich sehr sorgvoll und liebevoll sozusagen den Timotheus ans Herz gelegt, nimm Markus zu dir. Wo ich das gelesen habe, das würde ja reichen, bring ihn mit. Und er sagt, nimm ihn zu dir. Ich denke, das ist auch so, betreue ihn, sorge für ihn, nimm ihn zu dir. Ja? So dass der Markus sich gebraucht fühlt und weiß, er wird in den Dienst gewünscht und er soll zum Apostel Paulus mitkommen. Und dann sagt er, bring ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich zum Dienst. Diese Aussage ist interessant. Ich lese jetzt Apostelgeschichte 15, wo es einmal dazu kam, dass Paulus Markus nicht mitnehmen wollte. Und zwar sehr kategorisch. Apostelgeschichte 15, 38. Paulus jedoch hielt es für richtig, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen weggegangen und nicht mit ihnen zu dem Werk gekommen war, nicht mitgenommen werden sollte. Deshalb entstand eine heftige Auseinandersetzung, sodass sie sich voneinander trennten und Barnabas nahm Markus zu sich und fuhr mit ihm mit dem Schiff nach Zypern. Paulus aber wählte sich Silas und zog aus von den Brüdern der Gnade Gottes anbefohlen. Hier sehen wir, dass es einen Moment gab, Markus hat mit ihnen gedient, dann wollten sie aber weiterreisen und er wollte nicht weiter. Und das hat Paulus gar nicht gefallen. Und dann hat er dann gesagt, beim nächsten Mal, als dann weiterging, nein, den nehmen wir nicht, weil er nicht beständig war. Und wir sehen hier das jetzt aber so. War das ein Fehler von Paulus? Ich habe schon einige Auslegungen gehört und da wird Paulus getadelt für seine Härte. Ich sehe das nicht ganz so, auf dem Grund eines Bibelstellen. Ich lese mal Lukas 9, 62. Lukas 9, 62. Jesus aber sprach zu ihm, niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Eindeutig. Ja? Es ging nicht darum, den Markus zu verdammen, sondern den Markus sozusagen einzuprägen. Hört mal, oder du dienst und entscheidest nicht einmal ja, einmal nein. Denn Jesus hat das auch gesagt. Für das Reich Gottes muss man sich ganz entscheiden. Hast du die Hand an den Pflug gelegt, dann bleib dran. Schau dich nicht um. Wir kennen eine Salzsäule, ja? Die eine Salzsäule wurde, weil sie sich umgeschaut hat. Wisst ihr, worüber ich rede? Lots Frau, ja? So, und deshalb, das ist wichtig, dass wir nicht wankend sind, dass wir einmal Feuer und Flamme sind für den Herrn und dann haben wir vielleicht die Welt liebgewonnen oder sonst etwas. Aber wenn er, Paulus, jedes Mal so konsequent war, dann ist er jetzt wieder genauso konsequent, indem, wenn jemand seine Gesinnung ausgerichtet hat, sich wieder gefunden hat, dass er dann ihm nicht sagt, so, einmal weg, immer weg. Wir haben ja gelesen, wie er ihm sagt, nimm ihn zu dir, bring ihn mit, denn er ist mir sehr nützlich für den Dienst. Paulus war ein ganz nüchterner Mann und wenn ein Mensch sich ausgerichtet hat für den Dienst, dann kann er sehr gut das Alte vergessen und geht mit ihm weiter. Vers 12. Tychikus aber habe ich nach Ephesus gesandt. Diese kleine Bemerkung, was könnte das sein? Von wo sollte Timotheus kommen? Ephesus? Das wird wohl heißen, dass Apostel Paulus jetzt den Tychikus anstelle des Timotheus sendet, damit da die Arbeit weitergeht. Diesen aber braucht er hier. Er tauscht aus, aber er sieht zu, dass der Dienst auch dort weitergeht. Und jetzt kommen ein paar Bitten. Den Reisemantel, den ich in Troas bei Karpus ließ, bringe mit, wenn du kommst. Auch die Bücher, besonders die Pergamente. Also, warum braucht er den Reisemantel? Im Gefängnis, dicke Mauer, kalt und der Winter naht. Das wird der zweite Mal, wo er sagt, beeile dich, da spricht er genau das an. Komme vor dem Winter, denn im Winter ist die Schifffahrt schwierig und so weiter. Und die Reise waren ja nicht so wie heute. Und im Urlaub nach Spanien, ja, dann rechnen wir mit Stunden. Da waren das eventuell Monate, ja, bis einer so eine Reise hinter sich hatte. Und deshalb sagt er den Reisemantel, er sagt ihm die Adresse, wo die geblieben ist, den bringe mit. Auch die Bücher, besonders der Pergamente. Paulus war ein sehr gelehrter Mann, das wissen wir. Auch vor der Bekehrung, er hatte zu Füßen Gamaliels gelehrt, gesessen. Er war ein hochgelehrter Mann. Er hat noch eine Akademie beendet. In der Wüste, bei Gott. 3 Jahre. Lesen wir das? Galaterbrief, ja? Glaube ich, ist es. So, also, und dann erzählt er von einem Mann, der in den dritten Himmel genommen wurde. Und da unaussprechliche Dinge sah, das war kein anderer als er selbst. Er hat es nur in dritter Person geschildert. Also ihm war viel gegeben worden, er wusste sehr viel, aber er hat auch die Bücher trotzdem noch gebraucht. Was das mit den Pergamenten hat, das wissen wir nicht genau. Waren das alte Schriftrollen oder waren das vielleicht seine, die er schreiben hat lassen, weil er selber ja wenig geschrieben hat. In jedem Fall ist nur besorgt. Im Angesicht, dass er weiß, dass er nicht lange zu leben hat, ist das schon interessant. Ja, dass er das alles noch bestellt, er ist voll im Dienst dabei, bis zum letzten Moment ist er voll aktiv. Und dann kommt was Interessantes, der Vers 14. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr vergelte ihm nach seinen Werken. Von ihm hüte auch du dich, denn er hat unseren Worten sehr widerstanden. Also, er wird ein Alexander gesagt. Wir finden noch zweimal den Namen Alexander. Ob das der gleiche ist, ist ein bisschen schwierig zu sagen. Aber wir werden die Stellen gleich betrachten. Was mich hier aber interessant vorkam, dass er sagt, der Herr vergelte ihm Der Herr vergelte nach seinen Werken. Ja. Später wird er wieder etwas sein und da wird er sagen, er vergibt es. Es geht ja auch hier nicht darum, er fällt auch hier kein Urteil. Er sagt, der Herr vergelte. Und das andere Mal wird er sagen, der Herr rechne es ihnen nicht an. Da, wo es um sein Gericht geht, wir kommen noch dazu. Jetzt wollte ich mal, vielleicht, dass wir gemeinsam überlegen, welcher Alexander könnte es eventuell sein. Das hat nicht jetzt die große Bedeutung, aber vielleicht doch interessant. In Apostelgeschichte 19, 33, da steht, da zogen sie aus der Volksmenge den Alexander vor, da die Juden ihn vorschoben und Alexander gab mit der Hand ein Zeichen und wollte sich vor dem Volk verantworten. Das war, als sie Paulus gepackt haben und ihm da zerreißen wollten. Und wahrscheinlich war er einer, der Autorität hatte, reden konnte. Und dann schieben sie dem Alexander vor, dass er reden soll. Er macht mit der Hand so und in der Menge erkennen sie, er ist ein Jude und dann schreien sie so, dass da keiner mehr reden kann. Und es gab da einen Tumult. Ob es dieser war, wissen wir nicht. In dem ersten Brief, 1,20 steht, zu ihnen gehörte Hymenäus und Alexander, Entschuldigung, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Von diesem Alexander wird hier geschrieben, dass er ihm den Satan übergeben hat. Also war er in der Gemeinde. Paulus übergibt keinem den Satan, die dem Satan gehören, die Welt. Also war das jemand aus der Gemeinde und weil er gelästert hat, hat ihm Satan übergeben. Ob das der gleiche ist, das können wir nur so vielleicht ahnen, aber kann man nicht belegen so. Warum nicht? Der Grund, ein Zusatz, der hier ist, der lasst uns das einfach nicht so einfach zu sagen. Alexander der Schmied. Sonst ist das überall Alexander und diesmal ist das Alexander der Schmied. Und diese Bezeichnung will sagen, dieser bestimmte Alexander. Und vielleicht aus diesem Grunde ist das doch ein anderer. Aber in jedem Fall sehen wir, der hat so widersetzt, womöglich im Gericht hat er ihn verleumdet, falsche Zeugnisse gegeben und er sagt so, Timotheus, hüte dich auch du vor ihm, denn der ist gefährlich, der ist respektlos. Vers 16 lesen wir weiter. Bei meinem ersten Verteidigen stand mir niemand bei, sondern alle verließen mich. Es werde ihnen nicht angerechnet. Hier sehen wir, er wurde verlassen, das waren aber, er meint jetzt, seine Mitstreiter, die im Gericht nicht dabei waren. Können wir uns das vorstellen, wie ein Gericht zu dieser Zeit aussehen könnte? Ja, die jüngere Generation, die hat noch Verfolgung nicht erlebt. Ich habe ein klein bisschen Bedrängnisse, Verfolgung zu der Zeit gab es, ich war noch jünger. Wir wurden schon bedrängt dafür, dass wir nicht als Pionieren waren. Die Lehrer kamen, wenn Gottesdienste waren, die waren in Häusern. Die Lehrer saßen dann hinten, kamen zwischendurch, nicht immer, aber kamen und haben dann gezählt und aufgeschrieben. Und wenn du zur Schule kamst, dann musstest du erst mal dich verantworten. Und das war Jahre. Deshalb so einen kleinen Geschmack von dem, von Bedrängnissen habe ich aus meiner Kindheit, aber auch später. Hier war das viel härter und deshalb, es war ja so die letzten Jahre von Paulus, das heißt Nero-Zeit, und da wurden die Christen sehr hart verfolgt. Und es könnte sein, wenn jemand sich da zum Paulus stellt, dass er dann auch in Ketten demnächst irgendwo sitzt oder auch mehr. Also das war gerade diese ganz harte Zeit. Deshalb, er wusste auch, was mit ihm passiert, wenn das Gericht erst verstreckt wird oder fällt und dann verstreckt wird. Deshalb weiß Paulus das, dass es nicht einfach ist, sich zu outen und einen, der vor Gericht steht, und er stand ja vor Gericht wegen dem Glauben. Und wenn jemand sich dazu stellt, dass es dann eventuell schwierig wird, und deshalb sagt er, es werde ihnen nicht angerechnet. Vers 17, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich, es bleibt bei den zweiten Aussagen, und dann kommt, warum er rechnet, warum der Herr so zu ihm stand, der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Und dann kommt ein damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören konnten. Und so wurde ich erlöst von dem Rachen des Löwen. Wisst ihr, Paulus wurde gleich am Anfang gesagt, dass er viel leiden muss. Und einmal, wo er schon im Leiden war, und der Nacht bekam er einen Traum, und dann wurde ihm gesagt, Paulus, fürchte dich nicht. So wie du hier gezeugt hast, so musst du auch in Rom zeugen. Jetzt ist es. Der Moment ist da. Das war, gehörte zum Plan Gottes, dass Paulus, dieser hochbegabte, gelehrte Mann, vor die obere Schicht Zeugnis gibt. Das brachte mit sich Leiden, aber das war sein Weg und das wusste er. Aber er war auch Mensch und er hätte so gerne, dass ein paar Brüder ihm beistehen. Vielleicht, wenn er in dem Raum schaut, da sind Brüder, die sind mit dem Herzen dabei, die beten und so weiter. Aber leider war keiner da. Ja, das hat ihm geschmerzt, aber er war nicht verbittert. Der Herr rechnet es ihnen nicht zu. Aber hier sehen wir, dass er in dieser Einsamkeit, wo alles gegen ihn ist, wo es eventuell ja, auf ein Todesurteil ausläuft, musste er sich allein, aber er war nicht allein. Der Herr aber stand mir bei und stärkte mich. Und dann kommt diese Begründung. Er sagt, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören konnten. Und dann sagt er, so wie erlösen, befreien, sagt er, und so wurde ich erlöst aus dem Rachen der Löwen. Des Löwen. Einzahl, Entschuldigung. Ja. Wer ist denn dieser Löwe? Wurde er in die Grube geworfen? Die schrecklichsten Löwe sind Menschen. Ja. Die können mehr quälen als Tieren. Und deshalb, er stand ja vor ihnen ohne Beschuldigung. Es gab keine Schuld. Das hat man ja schon davor mehrfach zugestanden. Und das erlebt Paulus hier. Und in diesem Angesicht sollten wir betrachten, wie er den Brief schreibt. Hier, so eine Situation ist er. Und er ist Herz und Seele bei dem Timotheus, bei anderen Brüdern, regelt noch die Angelegenheiten der Gemeinden. Das ist ein vorbildhafter Diener, der große Apostel Paulus. Vers 18. Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen, mich in sein himmlisches Reich retten. Mich in sein himmlisches Reich retten. Also eine Gewissheit hatte. Er sagt, da wird noch vieles kommen oder einiges. Ja? Der Herr wird mich auch von jedem boshaften Werk erlösen. Von jedem. Und dann kommt in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das sagt Paulus. Das war der feste Glaube. Die Situation hat ihm nicht aus der Bahn geworfen. Die Situation hat ihm nicht vom Glauben abgebracht. Das hat er gerade davor gesagt. Verse, die ich gelesen habe, ja, das war 4, von 6 bis 8. Und er sagte, und den Lauf habe ich gehalten. Er sieht schon das Ende, er sieht, dass noch Schwierigkeiten kommen. Er sieht, dass er höchstwahrscheinlich ein Märtyrer tot sterben wird. Und dennoch sagt er, ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und dann kommen Grüße. Vers 19, Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus. Erastus blieb in Korinth. Es kommt einfach Information an den Timotheus. Erastus blieb in Korinth. Trophimus aber ließ ich in Milet krank zurück. Paulus, hat er nicht die Kraft und die Gabe zum Heilen? Er sagt aber hier, Trophimus ließ sich krank zurück. Es kann unterschiedlich sein, dass da, wo es zur Ehre Gottes war, da hat er auch Heilungen durchführt. Das ist sein Mitarbeiter, hat er das anders gesehen? Oder den Grund wissen wir nicht, aber er berichtet ihm das. Und jetzt kommt das zweite, beeile dich. Er hat einiges berichtet und jetzt kommt er zum Abschluss und sagt, beeile dich, vor dem Winter zu kommen. Ich hatte es schon gesagt. Reisen war im Winter schwierig. Es gab dann große Stürme, es gab Schwierigkeiten. Paulus ist ja auch einmal, ich glaube Kapitel 18 Apostelgeschichte, da wird das berichtet, wie Paulus gewarnt hat, die Schiffsleute, bleibt auch hier, nicht los. Die Wetter hat so ein bisschen ihnen gut erschienen und das kam zum Schiffsbruch. Und deshalb sagte er ihm, komme rechtzeitig. Und dann kommen Grüße. Es grüßen dich Eubulus und Pudes und Linus und Claudia und alle Brüder. Und dann kommt der Gruß, der Segensgruß sozusagen ist. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist. Der Herr Jesus Christus sei mit deinem Geist. Die Gnade sei mit euch. Amen. Wenn wir so den Paulus sehen, wie er das schreibt in dieser Situation, die wir so ganz kurz geschildert haben, dann sehen wir hier eine körperlich vielleicht schwächere Person schon. Er hat viel gelitten. Er war im Gefängnis lange. Aber einen starken Geist, der ganz ausgerichtet ist auf seinen Herrn, auf den Dienst und auf die Gemeinde. Er hatte keinen Raum für sich, für Mitleid, für Jammern. Er kann loben, er kann alles regeln. Und er hat ja früher gesagt, ich kann leben, auch in Not, in Reichtum. Er hat alles gelernt. Und so sehen wir diesen Paulus, die Timotheusbriefe sind ja auch pastorale Briefe. Hier wird ja mehr auf den Dienst für die Männer. Deshalb ist es wichtig, hier werden Belehrungen, Wege gezeigt, wie Diener vorbereitet, wie sie dienen sollten. Und wenn jemand dienen wollt, liest diese Briefe. Die geben uns ganz viel Einblick, wie ja, der ganz große, wie wir heute Mentor sagen, das Vorbild Paulus Menschen zubereitet, zu dem Dienst. Denn wir sind auf diese Erde nicht für den Urlaub gedacht. Urlaub dürfen wir haben. Aber das sollte nicht unser Lebensmotto sein. Unser Motto ist, den Herrn zu dienen. Und das hat Paulus sehr gut gezeigt. Mehr noch, er hat Diener vorbereitet. Gibt es noch Beiträge, Bemerkungen, vielleicht auch Fragen?